wollen unsere Bibeln öffnen, im 2. Timotheusbrief. Wir sind in diesem Abschnitt, Kapitel 3, Kapitel 4. Hier hat Paulus eine Aussage gemacht über das Wort, über die Allgenügsamkeit des Wortes. Ich habe mich wohl letztes Mal nochmal etwas ungünstig ausgedrückt, dass das Wort nicht, also falls das jemand so verstanden hat, dass das Wort nicht für jede Lebenssituation zuständig ist oder wirksam oder die Kraft hat, das ist keineswegs, was ich meinte. Ja, das Wort ist allgenügsam. Worum es hier in diesem Text ganz klar geht, es ist allgenügsam dafür, dass der Mensch Gottes, dass ein Mensch, der Gott liebt, der in der Beziehung zu Gott steht, völlig zugerüstet wird. Und das andere war in Bezug auf den Glauben und den Verstand. Das ist die Botschaft des Wortes Gottes geht als allererstes an unseren Verstand, dass wir mitdenken können. Das hätte vielleicht auch missverstanden werden können, als würde ich den Glauben irgendwie schmälern und den Verstand groß machen, wobei die Schrift sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Was die Schrift uns deutlich macht und warum sie an den Verstand gerichtet ist, wir glauben nicht einfach aus dem Bauch raus. Ja, wir glauben nicht einfach Dinge, die wir nicht belegen können und wo die Schrift nichts dazu sagt. Wir glauben Dinge, weil Gott es uns so gesagt hat. Ja, deswegen glauben wir. Also der Glaube ist nicht einfach nur so eine, ja, das muss man halt glauben. Ihr Lieben, Gott hat Dinge klar gemacht durch sein Wort. Und deswegen glauben wir. Ja, also es ging keineswegs um eine Schmälerung des Glaubens, sondern es geht darum, dass Gott sich durch sein Wort an unseren Verstand richtet, damit wir mitdenken, damit wir mitgehen und damit wir verändert werden dadurch. Also, zwei Dinge wollte ich einfach erwähnen, weil das vielleicht bei dem einen oder dem anderen zu Missverständnissen führen könnte. Ich möchte mit uns jetzt den Text lesen, dann nochmal kurz beten und dann in den Text einsteigen. Ich lese heute nur Kapitel 4, also von Vers 1 bis Vers 8. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe oder sei nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Lieber Vater, wir danken dir für dein ewiges Wort, Herr, und deswegen machen wir auch die Lesungen, weil wir daran glauben, dass dein Wort es ist, das Menschenherzen verändert. Nicht unsere Kunst, nicht unsere Darbietung, sondern dein Wort ist Geist und ist Leben und ist Kraft. Und es dringt durch, bis es scheidet. Herr, darum lesen wir dein Wort und darum möchte ich auch dein Wort verkündigen. Schenk Gnade dazu. Amen. Also, Paulus gibt hier seinem jungen Timotheus, dieser junge Timotheus war jung, zwischen 30 und 40 Jahre alt, und diesem Timotheus gibt er diesen Auftrag, oder besser gesagt, viele Aufträge, die er vollbringen soll, die er weiterführen soll, weil Paulus selbst im Gefängnis ist und kurz vor dem Sterben, und das sind seine letzten Worte an Timotheus. Wir sind stehen geblieben dabei, dass er ihm den Auftrag gibt: verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Und dieses gelegen oder ungelegen besteht darin, dass er nicht einfach nur drauf lospredigen soll, ob es die Leute hören wollen oder nicht, ob es passt oder nicht passt, sondern dieses gelegen und ungelegen beschreibt er in den folgenden Versen, dass er aufzeigt, was es bedeutet, gelegen oder ungelegen, und zwar mit dem tadle und ermahne. Ja, also jemand tadeln und ermahnen, das ist ungelegen, das passt nicht. Hier wird jemand zurechtgewiesen, hier wird jemand konfrontiert, hier wird jemand überführt von den Tatsachen, also belehrt, und ihm wird klar gemacht, er ist falsch. Ja. Einer wird konfrontiert, indem man ihm sagt, du denkst verkehrt. Und das richtige Denken wird ihm dargelegt, das ist das Tadeln und das Ermahnen, und das ist ungelegen. Und Paulus ermutigt ihn: verkündige das Wort, es sei gelegen oder ungelegen. Und zu diesem Gelegen ist dieses Ermahnen und Belehren. Das ist das Gelegene. Ermahnen und Belehren. In der heutigen Zeit ist leider dieses Wort Ermahnen sehr negativ. Ihr kennt das vielleicht von der Schule, wenn der Lehrer sagt, ich ermahne dich. Oder ihr kennt das vielleicht, weil das so praktiziert wurde, dass man konfrontiert wurde mit etwas und zurechtgewiesen wurde. Und das wurde mit Ermahnen bezeichnet. Aber wenn du studierst, was Ermahnen bedeutet, so beinhaltet es ganz viele Tätigkeiten, wie zum Beispiel jemanden drängen, jemanden nötigen. Das findet ihr in Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 38. Dann ist es ein Bitten. Dann haben wir einen Zuruf, also wo jemand eher motiviert wird, ihm wird zugerufen, wie zum Beispiel im Römer Kapitel 12. Da, Römer Kapitel 12, ist es ein Zuruf des logischen Schlussfolgerns. Also Leute, Gott hat so eine Barmherzigkeit uns gegeben. 11 Kapitel vom Handeln Gottes. Und jetzt im Kapitel 12 kommt einfach der Zuruf: Leute, das ist logisch, dass ihr das jetzt so macht, dass ihr euren Leib Gott zur Verfügung stellt. Dann ist es natürlich ein Stärken, ein Ermutigen. Es ist ein Trösten, wie Matthäus 5, Vers 4: glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Haben wir im Griechischen dieses Ermahnen. Das beinhaltet das. Und natürlich wird gesagt, wie ermahnt werden soll, auch zu Timotheus, mit aller Langmut. Timotheus, wenn du das Wort predigst zur passenden Gelegenheit und unpassenden, und wenn du die Leute ermahnst, so denke daran, das muss mit Langmut geschehen. Niemand, wenn er ermutigt wird, ja, es gibt Leute da, bam, und es hat gefunkt und es hat sofort Frucht gebracht und die Person ist sofort da, wo man sie haben möchte, sondern ermahne mit aller Langmut. Warum? Weil es immer wieder gemacht werden muss. Immer wieder benötigen wir Ermutigung. Immer wieder müssen wir drängen. Immer wieder müssen wir trösten und stärken und jemanden zur Seite stehen. Und aus diesem Grund mit aller Langmut. Und dann natürlich Belehrung. Auch das gehört zu dieser positiven Seite jemanden zu ermahnen und jemanden zu belehren. Das ist Erkenntnismehren. Ja, also gewisse Fähigkeiten vermitteln, damit das wächst. Jesus ist das Vorbild darin. Matthäus 7, Vers 28. Und es geschah, als Jesus dieses Wort beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, über seine Belehrung. Und zwar, er hat so viel Informationen weitergegeben, dass sie belehrt wurden. Ja, sie wurden an Kenntnis, an Verständnis wurde es vermehrt und sie erstaunten darüber. Also, das ist, predige, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, ja, indem dass man Leute überführen muss, konfrontieren muss, sie tadeln muss und sie ermahnen muss und ermahnen mit aller Langmut und dann Belehrung. Und nun gehen wir weiter im Text. Er gibt einen Grund an, warum das geschehen muss. Warum das Wort Gottes verkündigt werden soll. Und der Grund ist eigentlich eine Prophezeiung. Er spricht von der Zukunft, wie es sein soll. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen. Mit anderen Worten, was Paulus hier weitergibt, er sagt, Timotheus, verkündige das Wort jetzt. Verkündige es jetzt. Die Zeit wird sich ändern. Es werden Menschen kommen. Es wird eine Zeit kommen, wo sie das Wort nicht mehr hören werden wollen. Das hat er auch schon bereits im zweiten Kapitel gesagt, 2. Kapitel 3, Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Auch hier sagt er in die Zukunft hinein, es wird eine schlechte Zeit kommen, eine schlimme Zeit, eine gefährliche Zeit, wie wir es betrachtet haben. Timotheus, verkündige das Wort Gottes jetzt, denn die Zeit wird sich ändern. Die Leute werden auf das Wort nicht hören wollen. Warum? Weil sie empfindliche Ohren haben werden. Und ich glaube, auf unsere Zeit bezieht sich das ganz besonders. Obwohl man sagen muss, wie wir betrachtet haben, er spricht von der letzten Zeit. Ihr erinnert euch, diese ganze Zeit ist eine gefährliche Zeit. Angefangen mit der mit dem Kommen Jesu bis zu dem nächsten Kommen Jesu ist das die letzte Zeit. Aber es spitzt sich zu, indem, besonders heute, wenn ich daran denke, und es ist ein riesiger Segen, die Online-Versammlung, aber es ist genau das, oh, das gefällt mir nicht, ich klicke woanders hin, ich höre mir einen anderen an. Wenn er irgendwas Schlechtes predigt und verkündigt, natürlich sollte man nicht hinhören, klick woanders drauf. Ja, nicht, dass du scheust und nächstes Mal denkst, oh, jetzt muss ich den Kerl hier zu Ende hören, den ich angefangen habe. Ihr Leben, darum geht es nicht. Aber gerade wir leben in dieser Gefahr, wenn das Wort Gottes in Wahrheit verkündigt wird und es wird in der Situation verkündigt, wie Paulus hier sagt im Vers 2, es sei gelegen oder ungelegen und es trifft diese Ungelegenheit bei dir, wo du getadelt wirst, wo man mit dem Finger zeigt, okay, hier, das ist nicht korrekt, hier verstehst du das Wort falsch, hier lebst du falsch, dass du das nicht wegklickst, dass du nicht sagst, oh, okay, ich gehe da nicht mehr hin, ich gehe zu einer anderen Versammlung, weil hier irgendwas gesagt wird, was mir nicht passt. Es geht um die Wahrheit des Wortes Gottes. Predigt er da vorne die Wahrheit des Evangeliums oder legt er gerade seine eigene Meinung in den Text? Und das passt mir nicht. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob jemand in den Text etwas hineininterpretiert und dann damit dich kratzt und dich angreift oder ob das Evangelium gebracht wird, ob er den Text weitergibt und das dich stört. Und das ist, worauf Paulus sich hier bezieht, weil sie empfindliche Ohren haben, empfindliche Ohren auf die Korrektur Gottes. Das gefällt ihnen nicht. Und sie, Vers 4 immer noch, und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Auch das ist heute in einem großen Maße im Gange, wo Leute einfach nur dorthin gehen, wo es ermutigend ist, wo vielleicht die soziale Gesellschaft passend ist, wo man einfach nur so, ich würde sagen, massiert wird und es ist so wohl. Es war so gesegnet heute. Und dabei meint man einfach nur, ja, es war schön, die Lieder waren so gut und die Leute waren nett und der Prediger hat schöne Geschichten erzählt, schöne Beispiele erzählt. Ihr Lieben, wenn wir Kapitel 3, 16 und 17 wirklich verstehen, dass das Wort Gottes das ist, was es ist, allgenügsam, so möchte ich hier deutlich machen, dann gibt es keine andere Predigtmöglichkeit als die Auslegungspredigt. Wenn das Wort Gottes das ist, was es ist und was es behauptet, dann gibt es keine andere Möglichkeit der Verkündigung als die Auslegungspredigt, dass man das Wort Gottes so nimmt und weitergibt und erklärt, was es bedeutet. Und nicht einfach eine Unterhaltung von Geschichten oder Erlebnissen oder was ich erlebt habe in der vergangenen Woche oder sonst irgendwas. Ihr Lieben, es ist das Wort Gottes und das muss weitergegeben werden. Ich wollte eigentlich ein Zitat von mitbringen. Vielleicht denke ich mal daran. Von einem ganz bekannten Prediger, gerade darüber, über wenn das Wort Gottes das ist, was es ist, sollte es auch als Auslegungspredigt weitergegeben werden. Also, und Vers 4, und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Also, das gab es schon damals und das wird heute intensiv werden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten. Tu das Werk eines Evangelisten. Erdulde die Widrigkeiten. Hier haben wir wieder diesen gelegen oder ungelegene Zeit. Erdulde die Widrigkeiten. Du wirst Schwierigkeiten haben. Tu das Werk eines Evangelisten. Das heißt, verkündige das wahre Evangelium. Verkündige das Wort Gottes, die Heilsbotschaft. Richte deinen Dienst völlig aus. Und hier dazu gehört nicht nur die Verkündigung des Wortes Gottes, sondern wirklich als ein Ältester, als ein Hirte in der Gemeinde, nicht nur als Verkündiger, sondern tue deinen ganzen Dienst, richte deinen Dienst völlig aus, von A bis Z. Und jetzt kommen wir zu den Versen, wo Paulus hier sein Leben beschreibt, als Motivation, als Auftrag, warum Timotheus das so machen muss. Ab Vers 6, und darauf möchte ich heute eigentlich eingehen, dass Paulus hier sein Herz ausschüttet. Hier finden wir eine Beschreibung seines Lebens in kurzen Sätzen. Ich weiß nicht, wie deine Beschreibung deines Lebens sein wird. Wenn du heute dein Leben beschreiben müsstest, wenn du zurückblickst, was würdest du über dein Leben sagen? Und hier Paulus, der auf dem Sterbebett so gesehen, also in seinen letzten Tagen ist, er dachte, er wird natürlich noch ein paar Tage mehr haben, denn er hat Timotheus noch erwartet, das sehen wir hier noch aus dem Schluss. Aber hier in diesen Versen beschreibt er sein Leben und er teilt es ein in der Gegenwart, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Also in diesen kurzen drei Punkten guckt er auf sein Leben und gibt es wieder. Und als erstes, wenn er auf sein Leben guckt, dann ist das Jetzt. was jetzt die Tatsache ist in seinem Leben. Denn ich werde schon geopfert. Deswegen, Timotheus, wieder der Zusammenhang, richte deinen Dienst. Deinen Dienst, Timotheus, er guckt auf Timotheus. Ich werde geopfert. Du aber, du stehst in der Blüte deines Lebens. Geh hin, tu das Werk. Denn ich werde schon geopfert. Und das Interessante ist, hier als geopfert gibt er eigentlich das Trankopfer wieder. Und Elberfelder gibt das auch so wieder. Er spricht, ich werde als Trankopfer ausgeschüttet, als Trankopfer gesprengt. Das Gleiche ist, macht er auch in Philipper Kapitel 2, Vers 17, wo er sagt, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werde. Wir haben jetzt gerade in der vergangenen Zeit einiges über die Opfer gelesen. Warum nimmt Paulus das Trankopfer? Warum vergleicht er sich mit dem Trankopfer und sagt, ich werde wie ein Trankopfer ausgeschüttet? Warum nimmt er nicht ein anderes Opfer von den vielen? Warum gerade Trankopfer? Es ist interessant, dass das Trankopfer überall mit dabei war oder fast überall mit dabei war. Es war dabei, wo die Erstlingsgabe, wenn wir durch die Feste gehen, ich möchte euch an die Feste kurz erinnern, wo es als erstes erwähnt wird, bei der Erstlingsgabe. Wisst ihr, was das Fest der Erstlingsgabe ist? Das Auferstehungsfest, was wir als Auferstehungsfest feiern, ist das Fest der Erstlingsgabe. Dort war das Trankopfer mit dabei. Denn dann der Erstlingsfrucht. Was ist das Fest der Erstlingsfrucht? Pfingsten. Auch dort war es mit dabei. Dann ungesäuerte Brot. Oh nein, Verzeihung. Das Posaunenschal, das ist im 7. Monat. Jetzt kommt ein Sprung. Dann das Versöhnungsfest, also Tag der Versöhnungen, dann das Laubhüttenfest. Und wisst ihr, welche Feste es explizit nicht dabei ist? Das ist beim Passafest und beim Fest der ungesäuerten Brote. Ist es nicht interessant? Warum ist es bei diesen Festen, wird es nicht nochmal explizit erwähnt? Wisst ihr, dass das Passafest ein ganz besonderes Fest ist, das an die Erlösung oder mit der Erlösung zusammenhängt, die Erlösung durch Jesus Christus, und das Fest der ungesäuerten Brote ganz besonders darauf hinweist, dass hier eine Zeit ist, wo kein Sauerteig in der Familie, also im Haus zu finden ist. Hier ist nur ungesäuertes Brot, weil es aufzeigt, durch das Werk Jesu Christi gibt es keine Sünde in deinem Leben. Als Kind Gottes, in deinem Stand, bist du rein und heilig. Und aus diesem Grund, denke ich, wird explizit das Trankopfer bei diesem Opfer nicht erwähnt. Denn Paulus spricht hier und sagt, ich gehöre dazu, weil alle Opfer waren ein Hinweis auf Jesus Christus. Alle Opfer haben mit Christus zu tun und weisen auf Christus dazu. Daher ist es gewagt zu sagen, oh, ich gehöre auch noch mit dazu zu den Opfern Jesu. Ich möchte euch das aufzeigen, warum es trotzdem der Fall ist. Und zwar aus dem Kolosserbrief. Genau, Kolosser Kapitel 1, Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnis des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welches die Gemeinde ist. Wir sehen, dass Paulus es deutlich macht, dass es ein bestimmtes Maß an Leiden von Gott bestimmt ist, und er, also für die Gemeinde, und er trägt dazu bei. Und das Trankopfer war immer bei allen Opfern das letzte Opfer. Ja, es ist immer als letztes erwähnt, nach allen anderen. Also das Trankopfer, würde ich sagen, warum Paulus sich hier mit dem Trankopfer vergleicht, dass er sagt, das Ganze, das ist nicht das eigentliche Opfer. Ja? Es hat nichts mit dem Dazutun des Werkes Christi zu tun, aber mit den Leiden, die noch bestimmt sind. Und deswegen, ich werde ausgeschüttet als ein Trankopfer. Wofür? Weil für die Gemeinde. Weil es notwendig ist, um die Gemeinde zu formen und zu bilden. Und ich denke, dass, weil die Schrift es sagt, dass wir gegründet sind auf Christus Jesus allein, klar. Aber die Lehre haben die Apostel gebildet. Und es hat Gott so gefallen. Und aus diesem Grund sind die Aposteln die letzten Ecksteine, die sozusagen dazugehören zu diesem Opfer Christi. Warum? Weil sie uns die Lehre, das Evangelium weitergegeben haben. Das Interessante ist noch, dass das Trankopfer wird jeden Tag wurde es geopfert. Und zwar gehörte das zu den täglichen Opfern. Jeden Tag wurde das Trankopfer geopfert. Und bei den Nazaräern, bei den Leuten, die sich ganz bestimmt Gott geweiht haben. Und ich denke, dass aus all diesen Gründen zusammen Paulus gerade das Trankopfer erwähnt und sagt, ich werde ausgeschüttet als ein Trankopfer. Warum? Weil ich sterbe täglich. Das sagt er zu den Korinthern. Also sein ganzes Leben war wie ein tägliches Trankopfer. Und es war genauso wie eine Weihe an Gott gewesen. Aus diesem Grund als Trankopfer, dass er sich vergleicht und sagt, dass er ausgeschüttet wird wie ein Trankopfer. Und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Nicht meines Abschiedes, nicht meines nicht Wiedersehens, sondern die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Hier, was verwendet wird als Aufbruch, ist so ähnlich, wisst ihr, wenn ein Rind gepflügt hat und man hat ihr nach dem Pflügen das Joch runtergenommen. Oder wenn man einen Gefangenen freigelassen hat. Oder wenn ein Schiff, das an Land mit Tauen angebunden ist, losgelassen wird. Das ist dieser Ausdruck. Und die Zeit meines Aufbruchs, ja, dieser Aufbruch ist das Loslassen. Und hier sehen wir, dass es tatsächlich, es ist ein Bild. Er wird geopfert als ein Trankopfer und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Das heißt, dieser Dienst ist vollendet und es geht raus. In die See, es geht raus, und besser gesagt nicht einfach in die Welt, sondern es geht raus, es geht heimwärts zu seinem Herrn. Also wenn er das jetzt betrachtet, sieht er das als ein Trankopfer und als ein Aufbruch. Und dann geht er zur Vergangenheit und in drei Sätzen gibt er sein Leben wieder. Wenn er auf sein Leben sieht, wie er gelebt hat, so gibt er das in drei Sätzen wieder. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ja, ihr seht das, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Das liegt alles in der Vergangenheit. Und ich wünschte uns heute, dass wir in diese Abschiedsrede des Paulus mit einstimmen könnten. Dass wir darüber nachdenken, was hat das Vorbild des Paulus in meinem Leben? Würde ich mein Leben so beschreiben können? Würde ich sagen, ja, ich leide mit für das Wahre, für das, was Christus gemacht hat, für das Opfer, was er vollbracht hat? Bin ich ein Trankopfer? Gehöre ich dazu? Ist es für mich wirklich ein Aufbrechen, dass ich vom Pflügen losgelassen werde? Oder habe ich nie gepflügt, habe ich nie gearbeitet, war ich nie im Gefängnis? Und hier vielleicht nicht unbedingt im wirklichen Gefängnis, aber in Schwierigkeiten für Jesus. Sind das Tatsachen für mein Leben oder ist das alles fremd für mich? Und dann das Zweite, in die Vergangenheit, wenn du in dein Leben schaust, ich habe den guten Kampf gekämpft. Das Interessante ist, dass der Kampf des Paulus, den er gekämpft hat, werden wir auf verschiedenen Ebenen wiederfinden. Also er hat auf verschiedenen Ebenen gekämpft. Es war nicht einfach nur irgendein Kampf, sondern es war als erstes, was wir bei ihm sehen, es war die Ebene des körperlichen Leidens, tatsächlichen Leidens. Also es war ein Kampf, wo er körperlich gelitten hat. Und das war ein Kampf gewesen, wo er immer wieder, trotz dem, dass er gelitten hat körperlich, weitergemacht hat. In 1. Thessalonicher 2, Vers 2, ihr braucht es nicht aufschlagen, ich lese es euch, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freimütigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium zu verkündigen, unter viel Kampf. Wisst ihr, in welcher Situation Paulus den Thessalonichern das schreibt? Es war die zweite Missionsreise, wo Paulus das Evangelium verkündigen wollte und der Geist Gottes wehrte ihnen, in bestimmten Regionen zu predigen. Und dann hat er eine Vision nachts und er wird gerufen nach Thessalonich, komm rüber. Und er augenblicklich, er zieht rüber, er nimmt das Schiff und geht rüber auf die Seite zu Thessalonich. Und dann kommt er, als erster Anlauf war Philippi. Und wisst ihr, was in Philippi geschieht? Ja, Lydia bekehrt sich dort und einige andere, aber in Philippi werden die als römische Bürger verdroschen und ins Gefängnis gesteckt und werden sogar ja, in das innerste Gefängnis gesteckt und kriegen, und es dauert eine Weile, bis sie wirklich wieder anfangen können zu loben. Also die Dresche, die haben gesessen, dass es gesagt wird, erst zu Mitternacht haben die sich so weit erholt, dass sie den Herrn gelobt haben. Ja, also wisst ihr, auch ein Paulus hat nicht sofort Mut. Herr, ich danke dir jetzt für diese Schläge, die wir gekriegt haben. Warum? Das war alles ungerecht. Als erstes, sie wurden nicht verhört, ein römischer Bürger, das war sein Recht. Und sein Recht wurde ihm versagt, dann wurde er geschlagen. Das durfte alles nicht geschehen. Und jetzt, trotzdem, sagte sie, das geschah in Philippi, das schreibt er den Thessalonichern und sagt, trotz der Kämpfe in Philippi, wir kamen hierhin und haben hier unter viel Kampf, unter viel körperlichen Leiden, haben wir das Evangelium weitergebracht. Also, wir sehen, dass der Kampf des Apostel Paulus auf der körperlichen Ebene war, wo er wirklich gelitten hat. Er hatte aber auch andere Kämpfe geführt, und zwar Kämpfe um andere Menschen. Wenn wir Philipper aufschlagen, hier könnt ihr Philipper 1, Vers 23 von 23 mit mir aufschlagen. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung, also zu dem Fortschritt und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Nun, führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Also, die Thessalonicher hatten den gleichen Kampf erlebt wie Paulus. Und wir sehen hier, Paulus, er schreibt ihnen und er steht zwischen einer sozusagen, er hat nicht wirklich eine Wahl gehabt, aber für ihn ist es, er steht wie zwischen einer Wahl. Ich hätte Freude abzuscheiden, sofort, Herr, ich bin bereit, denn du bist mein Leben, du bist mein Gewinn, du bist mein Alles. Und auf der anderen Seite sind es die Philippa. Und er sagt, okay, ich bin bereit, wenn es bedeutet, dass ich bei den Philippern einen Fortschritt schaffen kann, dass ich ihnen dienen kann, dass sie für das Evangelium bewusster leben können, so bin ich bereit, die Freude am Herrn aufzugeben und ich bin bereit, hinzugehen und unter ihnen zu arbeiten, damit auch sie weiter kämpfen können für den Glauben des Evangeliums. Also hier sehen wir, sein Kampf war es, wenn es darum geht, andere zu ermutigen, dann bin ich willig, sogar die Herrlichkeit aufzugeben. Das andere sehen wir, eine andere Ebene, sein persönlicher Glaubenskampf, den er geführt hat. Hier waren keine Menschen involviert, für die er gekämpft hat, um sie weiterzubringen, damit sie würdig des Evangeliums wandeln, sondern es war ein persönlicher Kampf für ihn und bei ihm allein. Und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, schreibt er: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde, disqualifiziert werde. Er schreibt zu den Korinthern, und hier müsst ihr euch die Lage der Korinther vorstellen, was in der Gemeinde vor sich ging. Da war Chaos, und zwar fleischliche Gesinnung, wie Paulus das zu ihnen schreibt. Also die haben gesagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, ich zu dem. Und er sagt, Leute, wenn ihr so an Menschen hängt, dann offenbart das, dass ihr fleischlich seid. Ihr seid fleischlich gesonnen, ihr denkt so wie nicht gerettete Menschen. Es geht hier überhaupt nicht um Menschen, sondern es geht um Christus allein. Dann kommen die ganzen sexuellen Sünden, die in Korinth da waren. Dann sehen wir die Heiratsfrage, also das, darf man heiraten oder nicht, sollte man wieder heiraten oder nicht. Dann die Rechtsfragen, dass Leute einander vor Gericht gezogen haben. Und dann, dass die Leute einfach hingegangen sind und Götzenopferfleisch gegessen haben. Also wir sehen ein egoistisches Leben bei den Korinthern, dass dann jeder einfach nur sagt, okay, ich sehe darin nichts Falsches, was ist daran falsch, warum kann ich das nicht machen? Und Paulus greift hier einen Mann oder eine Frau, also einen, der in einer Rennbahn läuft und sagt, Leute, ich gebe euch ein Beispiel aus dem Sport. Wenn einer, die können alle laufen, ihr könnt alle unterwegs sein, ihr könnt alle in der Gemeinde sein, äußerlich. Aber denkt daran, im Sport ist es so, wenn einer nicht Vollgas rennt, wenn einer nicht alles dazu tut, dann kriegt er nicht den Kranz, den Preis. Und das ist was, dann bezieht er das auf sich und sagt, das ist, was ich in meinem persönlichen Leben gemacht habe. Wenn es dazu gehört hat, meinen Leib zu schlagen, so macht er es deutlich, ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Ich haue nicht den Boxsack, okay? Nichts gegen einen Boxsack. Aber Paulus macht es deutlich, ich haue hier nicht in die Luft, sondern ich haue meinen Leib selber. Ich zerschlage meinen Leib. Ich bezwinge meinen Leib. Man könnte es auch sagen, ich plage, ich quäle meinen Leib. Wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, dann ist Paulus bereit, mit sich selbst in den Kampf zu gehen, seinen Leib so zu schlagen und sagen, nein, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das. Ich möchte euch erinnern an, wie Petrus es wiedergibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Enthaltet euch der fleischlichen Begierde, die gegen die Seele streiten. Das ist, denke ich, die Wiedergabe von, wie Petrus es sagt, was Paulus hier macht. Es gibt Sachen, es gibt viele Sachen, die gegen die Seele streiten, die eine Gefahr sind für die Seele. Ja? Und unser Leib findet daran nichts. Ja? Boah, warum sollte ich das nicht machen? Was spricht dagegen? Und hier sehen wir, Paulus sagt, ich lebe in diesem persönlichen Kampf, dass ich ins Gebet gehe, ja, dass ich vor Gott lebe und Dinge, die schädlich sind für meine Seele, schädlich sind für die Ewigkeit, schädlich sind für die Ehre Gottes, schädlich sind für meinen Nächsten. Das war das Problem in Korinth. Die haben aufeinander nicht geachtet. Und Paulus macht es ihnen deutlich, wenn das meinem Nächsten schadet, dann mache ich das nicht, dann boxe ich meinen Leib. Ja? Dann werde ich lieber kein Fleisch essen oder sonst was, wenn es meinem Nächsten schadet. Also, das ist der Kampf auf der persönlichen Ebene. Und noch einen Kampf, den Paulus geführt hat. Und zwar ist es interessanterweise wiedergegeben, nicht einfach nur als ein Sportkampf, sondern es geht mehr in eine strategische Richtung des Krieges. Also wie man Krieg führt, also hier wird es richtig heftig. Wenn das andere alles verglichen wurde mit dem Sport, hier geht es um Krieg. Auf der Ebene der Denkweise, der Gesinnung, der Ideen, ja, die herumschwirren, der Denkweise, wie Leute denken. Und zwar im 1. Korinther, es ist 2. Korinther. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, ja, also wir leben im Fleisch als Menschen, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zu Zerstörungen von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören. Ihr seht, in Vers 4 spricht er davon, dass wir Burgen und Schlösser angreifen. Und dann zeigt er das auf, was er damit meint. Was sind diese Burgen und Schlösser? Dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhöht, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Das ist eins der größten Kämpfe, die wir zu führen haben. Es sind die Ideen, die darum schwirren, gottlose Gedanken, die Gott nicht ehren. Das ist, was in unser Herz hineingeht. Das ist, was unser Leben, was unser Herz füllt. Das ist das, wovon Jesus gesagt hat, wo wir am meisten aufpassen müssen. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken und. Das ist die Quelle. Darum heißt es in Sprüche, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Hier ist eine größte Ebene des Kampfes. Also wir sehen, dass Paulus auf verschiedenen Ebenen gekämpft hat. Der Ausdruck, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und das ist eine Ebene, wo wirklich Krieg angesagt ist. Der wahren Verkündigung des Evangeliums, wo Leute konfrontiert werden mit der Wahrheit allein. Denn die Wahrheit ist es, die verändert. Die Wahrheit des Evangeliums ist, die frei macht. Es gibt noch andere Ebenen, auf denen Paulus gekämpft hat, wie in seinem Dienst insgesamt. Oder auch der Kampf im Gebet, den er geführt hat. Für uns heute, ein jeder von uns hat einen anderen Kampf. Wir haben nicht den gleichen Kampf wie Paulus. Wir haben zurzeit keinen körperlichen Kampf, aber einen persönlichen Kampf hast du zu führen. Und die Schrift, Gott ruft heute auf, wenn du mit Paulus über dein Leben das Gleiche sagen möchtest, was du ja sagen solltest, ich habe den guten Kampf gekämpft, dann musst du wissen, dass es einen Kampf gibt. Überprüfe dein Leben. Gibt es überhaupt einen Kampf? Gibt es einen Kampf gegen irgendetwas? Oder sagst du, ich habe eigentlich gar keinen. Das Leben ist so easy. Morgen stehe ich auf und frühstücke und dies und das und jenes und gehe auf Arbeit und es gibt keinen Kampf in meinem Leben. Wenn es keinen Kampf in deinem Leben gibt, in keine Richtung, auf keinen Ebenen, dann solltest du dein Glaubensleben ernst überprüfen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du nicht echt bist. Dass deine Kindschaft nur so lala ist, ja, aber nicht echt. Im Leben eines Kindes Gottes gibt es Kampf. Und Paulus, der sein Leben beschreibt, er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und wir haben gesehen, auf welchen Ebenen er es getan hat. Aus Hebräer 12, Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Nicht vor Paulus, sondern der vor dir liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn du Niederlagen in deinem Kampfleben siehst, das ist kein Grund zu Entmutigung, sondern das ist nur ein Grund zu Ermutigung. Denn du erkennst es, das war eine Niederlage und der Herr ruft dich auf, steh auf und guck auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und los geht's und kämpfe weiter. Hier sehen wir natürlich auch, ich habe den guten Kampf gekämpft. Die Einstellung des Paulus überhaupt zum Kampf. Wir würden vielleicht sagen, ja, Kampf, immer dieser blöde Kampf, ja, der dumme Kampf, jeden Tag aufs Neue. Das ist der gute Kampf. Paulus sieht in allen Ebenen, das war der gute Kampf, den ich gekämpft habe. Das ist der Kampf, der sich zu kämpfen lohnt. Das ist der Kampf für Christus. Das ist der Kampf für die Wahrheit. Für den, der dich erkauft und errettet hat, auf jeder Ebene. Es ist ein guter Kampf und ich habe den guten Kampf gekämpft. Mögen wir heute diesen Auftrag von Paulus persönlich an uns nehmen. Da, wo du bist, verkündige das Wort, gelegen oder ungelegen. Und wir haben das Vorbild vor uns gesehen, Paulus. Derjenige, der, wenn er auf sein Leben geschaut hat, dann sieht er, ja, er wird hingegeben als ein Trankopfer. Er ist nicht das Hauptopfer. Er gehört dazu und er wird ausgeschüttet. Und wisst ihr noch etwas, was beim Trankopfer speziell ist? Das Trankopfer kann in keiner Weise wiederverwertet werden. Das Trankopfer, das ausgeschüttet wurde, ist ausgegossen. Und das ist das Leben eines Paulus. Da gibt es nichts zu bereuen. Es wurde ausgeschüttet für den Herrn. Es ist ein Trankopfer und ich lebe für ihn. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Lass uns beten.